wir machen weiter in unserem Kolosserbrief. Wir lernen Vers für Vers durch die Bibel. Und ich habe euch mal als kleines Intro etwas mitgebracht. Das hat sich vor ein paar Monaten irgendwo in den Alpen ereignet, dass ihr das mal sehen könnt. Mal gucken, ob ich es zum Laufen kriege. Genau. Ja. Das waren wir auf unserer Ältestenklausur, da in der Gondel. Die drei Ältesten. Nein. Das sieht schon richtig cool aus, oder? Wenn ihr das seht. Das lassen wir einfach mal im Hintergrund weiterlaufen. Ein Skilift im Sturm, da sitzen tatsächlich Leute drin. Aber ich fand, das ist so eine Übertragung für das, wo vielleicht der ein oder andere manchmal durchgeht. Vielleicht fühlst du dich gerade in so einer Gondel drin sitzen und denkst, hält das Ding oder fällt es runter? Und vielleicht sorgst du dich auch gerade um Leute, wie hier auch dieser Rettungstrupp, der da kommt. Und ich weiß nicht, ob wie sie es geschafft haben, wie die die rausgeholt haben. Der Clip, der hört dann irgendwann auf. Aber wir wissen, wir müssen dazu nicht im Skilift sitzen, um sowas zu erleben. Ja? Also das schwankt schon ganz schön. Und ich denke, manchmal schütteln auch Stürme in unserem Leben. Manchmal passiert uns auch sowas, wie wir das hier erleben und sehen. Und der Kolosserbrief ist etwas, was ganz, ganz stark ist. Nämlich manchmal sorgt man sich ja auch um andere Leute, wo man sagt, meine Güte, wird er das schaffen oder wird sie das schaffen? Wer von euch ältere Kinder hat, man sagt ja kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Unsere zwei Jungs sind zurzeit irgendwo verstreut in der Welt, einer in Wien, einer mitten in Afrika, in Uganda. Und dann sorgt man sich auch so um die Kids, ja. Dann hat man manchmal den Eindruck, sie sitzen auch in so einer Gondel und man denkt, okay, sind sie noch drin oder ist das Ding schon runtergefallen? Und man hat echt eine Fürsorge. Es bricht einem schier das Herz, wenn man das so mitbekommt, miterlebt. Und darum geht es eigentlich heute in unserem Text, das, was wir uns heute anschauen. Paulus schreibt den Brief an die Kolosser, weil er genau diese, ich will nicht sagen diese Angst hat, aber diese Fürsorge hatte. Wie ein Vater für seine Kinder. Paulus war Single. Er hatte keine eigenen Kinder. Aber das zeigt wiederum, das ist so ein Lebenskonzept. Gott stellt uns in diese Welt hinein. Vielleicht bist du Vater, Mutter. Vielleicht bist du einfach Single. Vielleicht bist du sonst irgendwo in der Welt unterwegs. Aber Gott stellt uns in diese Welt hinein, wo uns manchmal selbst so geht, wo Nöte da sind. Aber auch, wo Gott dich hinstellt, um für einen anderen Sorge zu haben. Das war zum Beispiel beim Paulus der Fall gewesen. Und manchmal ist es sogar in Abwesenheit. Paulus kannte die Kolosser gar nicht persönlich. Ja, viele Gelehrte sagen, er war nie in Kolossä gewesen. Aber er hatte eine totale Liebe und sah auch seine Verantwortung. Vor einiger Zeit bekam ich eine E-Mail aus Südamerika von jemandem, der die Predigt jede Woche hört. Ich denke, wow, das ist echt eine Verantwortung. Was erzählst du hier rein? Ja, wo wird das irgendwo mal landen? Wie gesagt, die Kolosser waren Paulus total ans Herz gewachsen. Also das war richtig so eine Herzensbeziehung gewesen. Und darum schreibt er diesen Brief. Aber das Coole ist, es ist nicht nur Paulus, der an die Kolosser schreibt, sondern diese Leidenschaft, die Paulus für die Kolosser hatte, diese Leidenschaft hat Gott, hat der Heilige Geist in den Paulus reingelegt. Und dann hat Gott das genau gewusst, dass dieser Brief heute Morgen hier gelehrt wird. Weil darin spiegelt sich nämlich wiederum Gottes Leidenschaft drin, in Paulus, für dich, für uns. Und deswegen ist der Kolosserbrief so wichtig, weil die waren echt in so einer Gondel da unterwegs. Und Paulus schreibt ihnen, in dem Wissen Gottes, oder beziehungsweise Gott wusste, dass wir heute in anderen Lebensumständen sind und er möchte uns seine Leidenschaft zeigen, auch gerade hier in diesem Brief. Ich lese euch jetzt einfach mal den Text vor. Ihr könnt den gerne auch nachschlagen, ihr habt den hier vorne an der Folie, aber einfach nochmal so, dass wir den hier vor uns haben. Kolosser Kapitel 2, da heißt es, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben. Ja, da lesen wir das jetzt. Damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit, des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Dies sage ich euch aber, damit euch niemand verführe durch überredende Worte. Denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch dem Geist nach bei euch. Freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens in Christus. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt, auferbaut und befestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, darin überströmend mit Danksagung. Das ist das Thema heute, Leidenschaft für dich. Ist doch schön, wenn jemand eine Leidenschaft für dich hat, oder? Also richtig tief aus dem Herzen. Der erste Vers, den wir hier sehen, ich lese ihn nochmal vor, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben. Und das habe ich eben bereits gesagt, das ist nicht selten das Los von Eltern, das ist nicht selten das Los eines Leiters oder eines guten Freundes, einer Person, die Verantwortung hat für eine andere Person. Welch großen Kampf ich um euch gehabt habe. Kampf, nicht Kampf mit der Person, das kennen wir auch, ja, wenn wir in Konflikten drin sind, wo wir einen Kampf mit der Person haben. Aber Paulus schreibt, ich habe einen Kampf um euch. Und hier steht, in letzter Zeit bringe ich ein bisschen ins Griechisch rein, so, aber ich finde das manchmal so hochinteressant. Hier steht das griechische Wort Agon. Und die englischsprachigen, gibt es einen englischsprachigen hier, was heißt Agony? Leiden, quälen, Qual. Leiden, schlaflose Nächte, Sorgen. Und das ist tatsächlich auch die Bedeutung. Streit, ein Konflikt, ein Problem, eine immense Sorge, eine Qual. Das hatte Paulus gehabt um die Kolosser, nicht mit ihnen, sondern um sie. Das hat ihm schlaflose Nächte bereitet. Wie gesagt, das kennen wir in verschiedenen anderen Dingen. Wenn du hier mal zurückschaust, in Vers 29 schreibt er auch, um die ich kämpfend ringe. Das ist ein Begriff aus dem Leistungssport, ja, mit aller Kraft, mit aller Entschlossenheit. Und das passt übrigens gut zum Jahresthema. Denn er kämpft ja nicht gegen die Kolosser, sondern um sie. Und wie macht er das? Indem er betet. Deswegen, betende Gemeinde ist, also wenn du dich sorgst um eine Person, das könnte schon so die erste Lektion sein in dem Ganzen, ich kämpfe mit Gott, da gibt es auch unzählige Beispiele in der Bibel, dann ringe mit Gott darum. Mach dich nicht kaputt, zermürbe dich nicht in der Fürsorge, sondern manchmal lässt Gott diese Sorge auch zu, damit das in uns eine Leidenschaft erzeugt, damit wir mit dieser ganzen Leidenschaft zu Gott gehen und mit ihm ringen um diese Menschen. Nachdem mein Onkel damals vor langer Zeit eigene Wege ging und seine Eltern extrem Kummer um ihn hatten, das war richtig krass. Und als er dann unter Alkoholeinfluss einen schweren Motorradunfall hatte und er war sein Leben lang behindert, also lebenslange Tragödie, haben meine Großeltern und meine Eltern gebetet wie crazy, wie verrückt für ihre Enkelkinder und für ihre Kinder. Und sie haben das dann so erlebt, ja, was dieses Agony heißt, dieses Leiden. Meine Oma zum Beispiel betete leidenschaftlich, gerade im Blick auf mich, dass ich kein sinnloses, verschwenderisches Leben führe, sondern in vollzeitlichen Dienst gehe. Ja. Das hat sie mir gesagt an dem Tag, als ich nach Afrika ging für einen Kurzzeiteinsatz. 2 Jahre war das damals, das war so das Minimum immer. Und dann hat sie gesagt, dann hat sie mir so auf die Schulter geklopft, Junge, ich habe für dich gebetet. Ja, das war schon irgendwie krass. Ich meine, ich habe mir das dann schon nicht so vorgestellt. Ich habe eigentlich nicht vorgehabt, vollzeitlicher Dienst und so. Aber ich habe erlebt, was es heißt, betende Eltern zu haben. Und das war richtig krass, also das, was Paulus erlebt hat. Das sage ich jetzt nicht, weil sowas löst ja dann manchmal was aus, dass der eine oder andere sagt, ich habe aber keine betenden Eltern, ich habe noch nicht mal Eltern gehabt, die an Jesus glauben. Aber ich möchte dir sagen, und das ist die Message heute, Jeder von uns hat das. Und das ist die Message, die Paulus hatte. Wie gesagt, Paulus war ja auch kein Vater. Denn ich frage dich, wenn du zum Beispiel sagst, ich hatte das ja nicht gehabt, weißt du, ob es nicht Menschen gibt in deinem Leben, die leidenschaftlich einsetzen für dich, die vielleicht für dich beten und du weißt es noch nicht mal, du wirst es vielleicht erst mal im Himmel erfahren. Oder jemand, der dir schon seit Jahren den Rücken frei hält und du merkst es irgendwie gar nicht, weil du vielleicht auch Tomaten auf den Augen hast. Ja? Ich möchte euch heute ein Plädoyer geben, weil dieses Text, den Text, das ein Plädoyer dafür gibt, für solche Eltern, wie ich sie hatte und die wir alle haben. Es heißt im Vers 5, wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Ich freue mich und sehe eure Ordnung und eure Festigkeit eures Glaubens in Christus. Hier findest du den Schlüssel, wie du diese Leidenschaft für dich erfahren und erleben kannst. Ich freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Ordnung, man könnte auch sagen, eine Anordnung. Und eine Ordnung ist immer was Sichtbares. Da ist etwas, was man sehen kann. Eine Ordnung kann man sehen. Paulus sagte, wenn ich eure Ordnung sehe, und er schaut auf die Gemeinde. Also, das Miteinander, die da sind. Und das entspricht dann, sagt er, das ist Festigkeit im Glauben. Gottes Leidenschaft für dich. Und hier kommt Gemeinde zum Ausdruck. Wirkt durch die Gemeinde. Ja, ich habe hier mal, heute darf man ja keine Bilder mehr zeigen von Leuten, deswegen muss ich das ein bisschen verstellen. Wisst ihr, was das für Leute sind hier? Chapel Motion, richtig. Habe ich doch nicht so gut getarnt. Ja? Aber das Bild ist auf unserer Homepage, deswegen darf ich das zeigen. Das Bild, wenn ihr das im Original, klickt mal unsere Homepage, geht mal auf Blogs. Wir haben übrigens einen Blog. Ein Blog ist für alle, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, ist kein Notizblog, sondern das sind so Berichte von der Gemeinde. Und da könnt ihr sehen, was so in der Gemeinde läuft. Und das Bild drückt so richtig Leidenschaft aus. Das ist ein Blog von Chapel Motion. Und das ist Gottes Wunsch mit uns, dass da was passiert. Ja? Die Gemeinde wird ja auch als Leib bezeichnet, als Körper Christi, als Corpus Christi sozusagen, ja? Als der Leib Christi und Jesus ist das Haupt. Also da passiert was. Gott hat hier ein gewaltiges Bild reingegeben und du bist Teil dieses Leibes. Gottes Wunsch ist, dass Gemeinde sowas in sich ist, dass du Leidenschaft erleben kannst, dass sowas wie Familie, Gott hat uns ja eben auch begrüßt, hallo Familie. Dass wir so ein Stück weit Familie, Familienersatz vielleicht auch sein können. Das geht aber nur, wenn ich anwesend bin und nicht abwesend. Paulus hatte das Recht zu sagen, ich bin dem Leib nach abwesend, Vers 5, und im Geist bei euch. Leider ist das heute in der Gemeinde immer mehr der Fall, dass wir dem Geist nach anwesend sind und den Leib, den lassen wir draußen. In der Sonne, vielleicht heute im Ausflug oder sonst wo. Ich sag das jetzt zu den falschen Leuten, weil ihr sitzt ja hier. Halleluja, preist den Herrn. Echt cool. Möge Gott euch segnen dafür. Es ist ja schon irgendwie auch so ein Ding, ja, dass man morgens aufwacht, boah, Bombenwetter, wir könnten heute irgendwas machen. Deswegen habe ich mir vorgenommen, diese Predigt an alle Gemeindemitglieder heute zu schicken. Ja? Besonders an die, die jetzt heute Morgen nicht hier sind. Nicht, um ihnen ein schlechtes Gewissen zu geben, sondern weil ich glaube wirklich, heutzutage, ganz ehrlich, ich rede so aus dem Herzen, heutzutage reicht manchmal gutes Wetter aus, um uns nicht zur Gemeinde zu bringen. Und ich glaube, da ruht eine Verheißung drauf. Da ist mehr drin, wie wir vielleicht jetzt gerade im Moment so erfahren, wenn der Gottesdienst vielleicht auch nicht so ganz prickelnd ist. Wie wir uns das erwartet haben. Aber Gott sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, da passiert was. Da kann Gott seine Leidenschaft reinlegen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Eben nur diese kurze Impulszeit, wo so ein paar Worte gefallen sind, das hat mir schon gereicht. Ich hätte schon nach Hause gehen können. Also ich will euch jetzt nicht ermutigen, aufzustehen, aber für mich ist das schon sowas. Und das erlebst du halt nicht am Livestream und das erlebst du halt nicht auf einem YouTube-Predigt und das erlebst du auch nicht, wenn du dir irgendwo im Auto mal ein Worship reinziehst. Und da passiert was. Und ich glaube, Gott möchte auch 2019, dass wir noch mehr zueinander wachsen, dass da noch mehr Dinge passieren können und wir das erleben und erfahren. Das erlebst du zum Beispiel im Gottesdienst, das erlebst du im Hauskreis. Hey, wenn du noch nicht im Hauskreis bist, dann such dir einen. Wir haben ganz viele Hauskreise hier verteilt in der ganzen Region, wo du wöchentlich zusammenkommst und wo du diese Predigt, was wir heute hier erzählen, das runterbrechen kannst, wo du austauschen kannst, wo du sagen kannst, Mensch, wie machst du das im Alltag? Und da passiert was. Da wirkt was. Da wirkt der Heilige Geist. Da kann etwas passieren. Und da bist du nicht passiv, da bist du aktiv, da bist du ein ganz aktiver Teil davon. Dann bis hin zu Zweierschaften oder auch in Beratung, in Seelsorge. Ich habe es schon mal gesagt, ich wundere mich manchmal, wir haben relativ wenig Leute, die Beratung in Anspruch nehmen oder Seelsorge in Anspruch nehmen. Also ich sage mal so, wir können uns ja eigentlich auf die Schulter klopfen, wir können sagen, wow, wir sind eine Gemeinde ohne Probleme. Halleluja. Aber wenn du jetzt hier sitzt und sagst, was du da vorne erzählst, das erlebe ich nicht, da fehlt mir was, da habe ich ein Defizit, das macht mir Kummer, das macht mir Sorgen, dann nimm das in Anspruch. Wir haben wunderbare Menschen hier, die einfach da auch das erfüllen können, das sein können. Das werden wir gleich im weiteren Verlauf des Textes noch sehen. Ich weiß, ich habe erst einen Vers euch weitergegeben von den vielen Versen, aber das fasst eigentlich so das Ganze ganz, ganz stark zusammen. Paulus schreibt übrigens, wie seine Haltung war. 1. Thessalonicher 2, Vers 7 sagt er, ich war wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt, so in Liebe zu euch hingezogen. Ich meine, das schreibt Paulus, der nie ein Kind gehabt hat, aber diese Leidenschaft gehabt hat. Und das erlebst du. Und das ist, Paulus ist ja auch nur ein Bruder im Herrn. Ja? Und so sind wir zueinander gestellt, füreinander da. Es ist vielleicht im Moment ein bisschen so das Ideal, aber Gott möchte uns dahin bringen, dahin führen. Und das sind alle miteinander, wir sind alle miteinander da beteiligt, das umzusetzen und zu erleben. Nochmal Vers 1, ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch. Hey, ich habe Jesus schon so viel Nerven gekostet. Ja, aber er nimmt sich immer wieder Zeit und er hat dieses Konstrukt Gemeinde geschaffen, dass wir einander dienen. Ja, wie ich jetzt hier stehe, der Körper bis zum kleinen Finger, jedes Glied hat eine Funktion. Wenn nur das Haupt da wäre, wäre das zu wenig. Und Jesus hat das so gemacht, dass er uns benutzt dazu, zu seiner Ehre. Du bist ein Teil Jesus sozusagen, du bist sein verlängerter Arm. Du darfst es geben und nehmen. Die Frage, die der Text uns jetzt hier stellt und auch beantwortet, ist, warum hat er diese Leidenschaft um uns? Warum hat er diese Leidenschaft? Und das findest du im Vers 2. Da heißt es, damit eure, sage ich jetzt mal so, eure Herzen getröstet werden, damit sie vereinigt werden in Liebe zu allem Reichtum, an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das ist Christus. Warum hat er diese Leidenschaft für dich? Punkt 1, damit du getröstet wirst. Und da steht schon mal wieder ein griechisches Wort. Und ich finde das cool. Parakaleo. Da kennt ihr, was heißt Para? Das wisst ihr, wer hat schon mal Paragliding gemacht? Fliegen, ja? Genau, es heißt nicht fliegen, aber es heißt, Para heißt daneben, ja, zusammen, parallel. Und das steht hier, damit ihre Herzen getröstet werden, da steht Parakaleo. Das heißt, das erkläre ich gleich, ich sage nur noch mal ein Vers, der dazu passt. In Hebräer 4, Vers 5 steht, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise parallel versucht worden ist, wie wir, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Diese beiden Verse hier im Kolosser hier, damit eure Herzen getröstet werden, und in Hebräer 4 zeigen seine Leidenschaft für dich. Ja, er will dich ermutigen, er will dich trösten, er will mitleiden, er will dich verstehen. Heißt, das habe ich eben gelesen, ja, in den Schwachheiten, sogar in der Sünde, was da gerade abgeht in meinem Leben. Er will Beziehung, er will, dass du zu ihm kommst, obwohl du dich danach nicht fühlst. Ja. Das ist zum Beispiel dann Gnade. So, damit ihre Herzen getröstet werden, Parakaleo, heißt an die Seite rufen, wörtlich übersetzt. Also wenn du das Wort trösten hörst und ermutigen und auch ermahnen in der Bibel, dann ist das nicht so etwas Distanziertes, sondern dann heißt es, er ruft dich an seine Seite. Er will dich an seiner Seite haben und gleichzeitig auch ermutigt uns, dass wir ihn an seine Seite rufen. Ich finde das so ein starkes Wort, Parakaleo. Ja? Wenn du dieses Wort in Zukunft liest, trösten, ermutigen. Sein Trost ist nicht, ja, geh in Frieden, sondern sein Trost ist Parakaleo. Er möchte uns ganz nah bei sich haben. Und das finden wir in diesem Hebräer 4, dass er mitleiden kann, dass er da ist. Dass er uns umgibt, dass er in allem in gleicher Weise versucht worden ist. Er weiß das. Er ist nicht distanziert. Er ist ganz, ganz nah. Gerade wenn du jetzt den Eindruck hast, es ist niemand an der Seite. Zumindest er ist da. Das ist die Leidenschaft, die Paulus für die Kolosser hat. Er war zwar weg, aber er sagte, ich schreibe euch dies, damit ihr getröstet werdet. Ja, wie unsere beiden Jungs, die irgendwo in der Welt verstreut sind. Und wir versuchen dann über, God bless, gut, dass es WhatsApp und so Sachen gibt, über WhatsApp zu kommunizieren, damit sie ermutigt werden, damit sie getröstet werden. Natürlich sollen Eltern ja gar nicht mehr an der Seite sein im gewissen Alter. Ja? Ihr wisst, was ich meine. Aber das ist Gottes Leidenschaft, damit ihr getröstet werdet. Jesus will ganz, ganz nah bei uns sein, ganz dicht bei uns sein. Und hier heißt es ja noch weiter, damit ihre Herzen getröstet werden. Ihr kennt ja all den Kardiologen, oder? Das heißt Herz und Herz in der Bibel, Kardio, heißt, ich lese es mal vor, die Definition, Zentrum allem physischen und spirituellen Lebens, Seele und Geist, Brunnen und Sitz der Gedanken, der Leidenschaften, der Wünsche, des Appetits und so weiter. Also die ganze Maslow'sche Bedürfnispyramide hoch und runter. Das ist Gottes Leidenschaft für dich. Das steht hier, wenn es heißt, damit eure Herzen, also alles getröstet, Parakaleo an der Seite, dass es richtig zusammenkommt. Warum hat er diese Leidenschaft für uns? Weil er das möchte. Weil er weiß, so geht es mir wenigstens, ich schaff's nicht allein. Und das ist so stark. An der Stelle frage ich mich, warum glaubt nicht die ganze Welt an Jesus? Ja, das ist doch sowas Cooles. Wie kann man sich sowas entgehen lassen? Amen. Und wenn du Trost primär suchst in sexueller Befriedigung oder in Anerkennung von Menschen oder in Lob, in Wohlstand, in Macht, in beruflichem Erfolg, dann ist das zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. Das ist alles schön und gut, wenn gewisse Dinge da uns begleiten, wenn es uns gut geht und alles, aber das hier, damit eure Herzen getröstet werden, darum hat er diese Leidenschaft für uns. In Jakobus 4, Vers 5 steht, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Wow, Gott ist eifersüchtig. Also es ist wie so ein Liebespaar, ja? wenn du da deine Geliebte, schwingt ihr Tanzbein mit jemand anders, sowas damals, als der Hochzeit von Sarahs Bruder, und ich kann ja nicht tanzen, ey. Und dann hat sie da so wunderbar getanzt, mit jemand. Und ich stehe dabei. Das weiß sie nicht mehr, ja. Okay. Aber das war jetzt nicht das letzte Mal, wo ich eifersüchtig war, ja. Das war immerhin 25 Jahre schon her. Aber wir kennen das alle. Aber er sehnt sich mit Eifersucht, weil er hat Sehnsucht. Parakaleo, er will uns nahe bei sich haben. Ich finde das so ein starkes Wort, ja. Ich hoffe, ihr vergesst es nie wieder. Jedes Mal, wenn ihr das lest, wenn da ist die Rede von Ermahnung und von Trost und von Ermutigung. Aber es gibt noch einen Grund, warum Gott die Leidenschaft hat für dich. Da heißt es im Vers 2, ich lese es nochmal, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe. Vereinigt in Liebe. Nun, vereinigt mit Jesus, das wissen wir, ja, wir sollen, das haben wir eben gesehen, vereinigt mit Jesus, wir gehören zu Jesus, vereinigt mit ihm. Aber hier steht vereinigt miteinander. Symbibazo. Das heißt, miteinander verstrickt sein. Miteinander verstrickt jemand von euch? Eins, oh, gar nicht mehr so viel. Vor 30 Jahren wären wahrscheinlich alle Hände hochgegangen. Übrigens die der Damen. Symbibazo, miteinander verstricken. Das hat so ein bisschen was Negatives heutzutage, ja, verstrickt in irgendetwas. Aber das ist Gottes Wunsch. Ich habe es eben bereits gesagt, eigentlich haben wir den Punkt schon abgedeckt, aber ich möchte euch damit auch zeigen, worum es Paulus geht, dass er sagt, hey, es ist so wichtig, dass ihr vereinigt miteinander seid, dass ihr das Ding nicht alleine lebt, dass wenn du das hier irgendwie per, keine Ahnung, modernen Medien hörst, dass es nicht reicht. Es ist wichtig, dass du hier bist, dass wir miteinander verstrickt sind, dass du nachher einen Kaffee trinkst und sprichst jemand an und redest mit ihm, du, wie geht's dir? Und vielleicht kommt da irgendwas, ein Satz, und vielleicht kannst du sogar sagen, hey, kann ich mal gerade für dich beten? Dass du verstrickt bist miteinander in deinem Hauskreis, in der Seelsorge. Ich habe eben bereits die Beispiele angeschaut. We are family. Jetzt würde ich fast das Lied hier singen, aber das mache ich lieber nicht. We are family. I got all my sisters with me. Kennt ihr das Lied? Ich finde das so cool, ja? Wir sind eine Familie und alle sind mit dabei. Dieses Konstrukt gemeint, da geht richtig die Post ab. Schaut mal Vers 6. Schaut euch das mal an bei euch in eurer Bibel, in eurer App. So wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm, gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Da passiert was. Da passiert was in Gesprächen, da passiert was in Beziehungen, da passiert was im Gebet füreinander. Ich habe das vor ein paar Wochen erlebt, in so einer kleinen Gebetszeit, in so einer Gebetsrunde, stehe ich einfach dabei und plötzlich ist da jemand, der schüttet sein ganzes Herz aus innerhalb von einer Minute. Und ich habe so gemerkt, wow, wie ihm das gut getan hat und wie das gerade so eine ganz offene Atmosphäre geschaffen hat und wir konnten dann noch für die Person beten, das war so stark. Und das ist etwas, wo Gott in uns arbeitet und wo er was tut und wo er was macht. Warum hat Gott diese Leidenschaft noch für uns? Das finden wir im Vers 2 nochmal, im dritten Teil eigentlich dieses Verses. Damit wir gegründet sind zu allem Reichtum an Gewissheit, des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses, Mysterion Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Nun, da wird es dann schon wieder sehr tief, oder? In der Wortwahl, die Paulus hat. Paulus benutzt ganz bewusst diese Worte. Paulus ist ein bisschen Schlitzohr, ja? Er benutzt genau die Worte, die diese Gnostiker benutzt haben. Das war nämlich der Kampf, den sie hatten, die Kolosser. Da haben wir ausführlich auch darüber gesprochen. Die Gnosis, die Erkenntnislehre. Also richtig abstruse Sachen, wenn ihr wisst, worum es darum geht und ihr möchtet nicht zu tief forschen, ich habe euch das gesagt, ich lese gerade Sakrileg, Da Vinci Code. Ich habe da vor ein paar Wochen ja drüber gesprochen und ich habe gedacht, ich muss das Buch mal lesen, mich hat das so interessiert. Da steht so ein abstruses Zeugs drin, das ist eines der Weltbestseller, eines der meistverkauftesten Bücher. Ja? Da Vinci Code kennen vielleicht einige von euch, Tom Hanks und so weiter. Eigentlich super, super cool gemacht, der Film, aber richtig abstruse Sachen, die da drin stehen. Und das ist so ein bisschen das, was hier diese Gnosis, diese Erkenntnislehre gehabt hatten. Da muss man jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber grundsätzlich war es eine Art neuer Religionsgemeinschaft. Und das schlich sich da ein. Und ein Markenzeichen war halt eben diese höhere Erkenntnis. Kompliziert, verkopft, mystisch. Deswegen spricht Paulus vom Mysterium. Weit weg vom Herzen Jesu. Und Paulus spricht von der Erkenntnis. Er benutzt praktisch die gleichen Begriffe wie diese mystischen Theologen. Aber wir haben schon gesehen, das war glaube ich vor 2 Wochen, dass Paulus sagt, Leute, passt auf, da wird euch was verkauft, das sieht echt aus, ist aber nicht echt. Das ist übrigens, wo Paulus hier im Text auch drauf eingeht. Leute, passt auf, es ist wichtig, dass ihr gegründet seid. Ihr werdet umgeben von allen möglichen Sachen. Hey, jeden Tag fließen alle möglichen Informationen zu dir hin. Aus der Politik, aus der Wirtschaft, von irgendwelchen Themen. Und Paulus sagt damals schon vor 2000 Jahren, schaut zu, aber auch im religiösen Bereich. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Ja? Sagt es bewusst so, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Prüft das. Hey, ich gehe sogar so weit, prüft das, was ich euch hier vorne erzähle. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das sehen. Und hier nimmt Paulus die Spur auf und wir wissen auch das, er spricht hier nicht bei der Erkenntnis, wenn er das Wort Erkenntnis in den Mund nimmt, spricht er nicht von Gnosis, sondern er spricht von Epignosis. Und das heißt, Leute, diese Erkenntnis, die ihr habt, die muss ins Herz rein, denn da greift Gott ein. Deswegen haben wir eben gesehen, damit im Herzen getröstet wird. Diese Message, die geht ins Herz rein, die geht richtig tief rein. Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Das Konzept ist ganz einfach, wie wir gegründet werden in ihm. Das sehen wir hier in Moment. Das sehen wir hier im Vers 6, das ist hier falsch wiedergegeben, nicht 2 und 3, sondern Vers 6 und 7. Wie ihr nun den Christus, den Herrn, A, empfangen habt, B, so wandelt in ihm, C, gewurzelt und auferbaut und gefestigt im Glauben. Das ist die ganze Geschichte, wie wir gegründet sind in ihm. Empfangen, das muss man immer sagen, das gehört dazu. Das ist sozusagen der evangelistische Impuls, der in jede Predigt reingehört. Vielleicht bist du hier und hast gar keine Beziehung zu Gott. Du kannst nur dann verwurzelt sein. Nicht, wenn du irgendwas in der Birne hast und irgendwas weißt über den Glauben, sondern wenn du das empfangen hast, ja, empfangen hast, aufgenommen hast, mit anderen Worten, glaubst. Glaube an Jesus und du wirst errettet werden. Komm zu Jesus, öffne dein Herz Jesus, sag Gott, komm in mein Leben, veränder mich, vergib mir meine Schuld, komm mit deinem Heiligen Geist in mein Leben rein, verändere mich komplett, dann passiert was. Das ist der Weg rein in diese Epignosis, in diese Erfahrung, in diese Erkenntnis, die er hat, in die Vergebung. Und dann, Hebräer 4,16 haben wir eben schon gelesen, dann lass uns hinzutreten mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. So erlebst du seine Leidenschaft für dich. Haben die meisten hier bereits schon erlebt. Aber wir brauchen immer wieder dieses Empfangen, den Heiligen Geist. Wir brauchen immer wieder die Taufe im Heiligen Geist, das erfüllt wird im Heiligen Geist, jeden Morgen neu. So wandelt in ihm. Wandeln ist ja auch so ein spezielles Wort. Haben wir gar nicht mehr. Wenn ich wandeln höre, denke ich immer so Schlafwandeln oder so schweben durch den Raum. Ja. Aber wandeln heißt Fortschritte machen, Möglichkeiten nutzen, im Leben bestehen. Das ist die Definition von Wandeln. Deswegen ist dieses Wort auch ein Sonderwort, was wir so nicht haben. Und deswegen gibt es auch keine passende Übersetzung, die jetzt reinhaut. Also das bedeutet, sein Wunsch für dich ist, dass du Fortschritte machst, dass du deine Möglichkeiten nutzt, dass du im Leben bestehst. Definiert ist das im Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde oder du bist sein Gebilde. Gott hat dich genau so gemacht, wie du bist. Ein Original, keine Kopie. Ein Original. Da kannst du mal Amen zu sagen. Du bist von Gott genau so gemacht. Du bist sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen. Also da hat er eine richtige Absicht gehabt, dass du in ihm wandelst, dass du ihn erlebst, dass du ihn erfährst, dass dieser Kardiologe dein Herz verändert, dass er der Parakletos ist an deiner Seite. In Christus Jesus geschaffen und jetzt kommst du zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hast, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir müssen uns da keinen abkrampfen. Wie mache ich Fortschritte? Wie kann ich meine Möglichkeiten nutzen? Wie kann ich im Leben bestehen? Das hat Jesus schon alles vorbereitet. Das hat er alles schon vorbereitet. Und sein Wunsch ist einfach, dass ich darin wandeln darf. Ja, und das hat ein bisschen was mit Schlafwandeln zu tun, weil ich muss mich nicht abkrampfen. Ich kann so da rein. Natürlich auch mit Kampf zu tun, aber ich muss mir keinen abkrampfen. Er ist der, und uns beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen, das Umsetzen. Das ist der Punkt. Und wenn wir dann noch miteinander verstrickt sind, Symbibazo, dann geht richtig was. Und dann möchte ich dich ermutigen, nutz das aus. Wenn es hier heißt, deine Möglichkeiten nutzen, Fortschritte machen. Wir hatten gestern ein Gespräch gehabt mit jemand, da hat die Person auch gesagt, hey, manchmal redet Gott durch mich und er gibt mir irgendeinen Eindruck, was zu sagen, aber ich traue mich manchmal nicht. Aber ich habe schon so häufig erlebt, dass ich das, was ich gehört habe, weitergegeben habe. Auch das ist Leib Christi. So das nennt man auch prophetische Rede. Das tut Gott nicht durch einzelne Superstars, sondern das Werk Gott, möchte Gott durch dich wirken, wenn du ihm so ausgeliefert bist. Ja, wenn dann ein Heiliger Geist durch dich fließt und du hören kannst, wie Gott etwas redet. Weil du bist der Parakletos oder Parakletos heißt ja Tröster, aber Parakaleo, der an die Seite von jemand gerufen ist, damit du in das Leben reinreden darfst von anderen Menschen. Und wenn das passiert, dann kommt dieser dritte Punkt hier, wie ihr nun den Christus, in Christus Jesus, dem Herrn, gewurzelt und auferbaut seid in ihm. Und dann der gefestigte Glaube. Das ist Gottes Wunsch, dass deine Beziehung zu ihm stärker wird. In diesem Konstrukt Gemeinde, in dem Leben mit dir, wo er an deiner Seite steht, wo er dich begleitet. Und dann passiert, den Vers 4, den haben wir eben noch ausgelassen. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Also warum schreibt Jesus uns das? Damit wir halt eben nicht verführt werden, damit wir auf der Spur bleiben. Dazu ist er an unserer Seite. Ruft er uns an unsere Seite, Parakaleo? Darum, Symbibazo, sind wir miteinander verbunden als Gemeinde. Dein Netzwerk, und wie gesagt, falls du das nicht hast, dann ruf hier. Dann wollen wir schauen, wie wir das am besten auch machen können, dass du richtig verbunden sein darfst. Und ich schließe mit dem Vers 7. Gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Und das machen wir jetzt gerade. Und ich möchte jetzt, wenn wir jetzt aufstehen, zusammen beten, dass der Heilige Geist jetzt das einfach in dir verstricken kann, ja, dass er dir Dinge zeigt und vielleicht, ich bin überzeugt, im Einzelnen hat er auch schon Dinge gezeigt. Und dass das, was er dir jetzt gezeigt hat, was das für dich ganz konkret bedeutet, im Blick auf die Gemeinde, im Blick auf deine Beziehung mit Jesus, dass das jetzt hier konkret werden kann. Für heute, für den Alltag, für deinen Beruf, für die Gemeinde, für deine Beziehung. Und wenn es nur das ist, dass du sagst, meine Güte, da gibt es eine Person, die hat das und das gesagt, aber ich habe das eigentlich abgelehnt. Vielleicht, weil er mich kritisieren will oder keine Ahnung. Aber vielleicht ist das gerade dieses Reden, wo der Heilige Geist dich neu an seine Seite ruft. Indem ihr überreich seid in Danksagung. Lass uns aufstehen und beten. Und Jesus, ich sehe dich jetzt hier so in diesem Bild wie Paulus, der da in Rom sitzt und ringt um die Kolosser. im Leib nach abwesend ist, aber im Geist nach da. Und der die Distanz überwinden möchte. Und das ist der Unterschied zwischen Paulus und den Kolossern. Der Unterschied ist, dass Paulus nicht von Rom nach Kolossee gehen konnte, weil er gefangen war, weil er nicht reisen konnte. Er konnte nur einen Brief schreiben. Er konnte diese Leidenschaft im Brief zum Ausdruck bringen. Aber Jesus, du bist hier anwesend. Du bist noch nicht mal dem Leib nach abwesend und dem Geist nach hier. Du bist dem Geist nach hier, weil dein Heiliger Geist hier ist. Dein Geist, Gott, dein Geist ist hier am Werken. Und ich bin da so sicher, ob er jetzt durch mich spricht, ob er durch dein Wort direkt spricht, ob du jetzt, Heiliger Geist, in einzelnen Leuten hier gewirkt hast, die letzten Minuten, die letzte Stunde. Aber ich weiß auch, Jesus, dass du dem Leib nach anwesend bist. Nicht, dass wir so rumschauen und denken, wo sitzt er denn jetzt? Sondern du bist hier, weil dein Leib hier zusammenkommt. Und weil da eine besondere Verheißung drauf liegt. Du bist das Haupt, wir sind der Leib. Einzeln genommen Glieder, heißt es im 1. Korinther. Und ich bitte dich für die City Chapel, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist. Möchte ich aber auch für diejenigen bitten, die jetzt heute nicht hier sind. Und ich weiß, da gibt es einzelne Leute, die sind schon seit einem Jahr nicht mehr hier. Ich möchte dich bitten, dass jeder Einzelne wieder diesen Segen erlebt, dieses Symbibazo, dieses Miteinander verstrickt sein. Herr, dass wir keine Laufmaschen sind im Reich Gottes und nicht irgendwelche Wollknäuel, die irgendwo hinrollen, sondern dass wir miteinander verstrickt sein dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass wir eine Gemeinde sein dürfen, wo das spürbar wird. Herr, es ist Baustelle und es fehlt noch an vielen Dingen. Bei mir angefangen, Herr, es sind so viele Dinge, die könnten, was könnte alles noch anders werden? Und wir kennen selbst unsere eigenen Fehler am meisten. Aber ich möchte dich bitten, Jesus, dass wir dich so erleben, dass du an unserer Seite stehst. Und du rufst uns wieder neu an deine Seite. Und ich weiß, du rufst auch deine Gemeinde wieder zusammen. Die Herausgerufenen, die Ekklesia. Nicht die Diaspora, die irgendwo Verstreuten. Und leider ist Gemeinde heute Diaspora. Und ich möchte dich bitten im Namen Jesu, dass wir keine irgendwie verstreute Schar sind, sondern dass wir die Ekklesia sind, die Zusammengerufenen. In einer Welt, wo so viel Not ist, so viel Verführung schreibst du von. Und dass du gekommen bist, um uns zu trösten, um uns wieder dazu zu rufen, um uns zu vereinigen. Und damit wir gegründet werden in dir. Und ich bitte dich für diejenigen von uns, die noch keine persönliche Beziehung zu dir haben, denn so werden wir gegründet. Und wenn du das bist, dann sprich einfach diese paar Worte nach und lade Jesus ein in dein Leben. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich bekenne dir meine Schuld. Du bist ans Kreuz gegangen, um mich zu erlösen, um meine Schuld zu vergeben. Und das nehme ich jetzt an. Und ich lade dich jetzt in mein Leben ein, durch deinen Heiligen Geist. Mach mich neu und hilf mir, mit dir zu leben. In Jesu Namen. Und danke, Jesus, dass du jedes einzelne Gebet kennst. Und ich möchte dich auch für uns alle beten, dass wir wieder neu lernen, in dir zu wandeln. Damit wir in die Berufung reinkommen, die du für uns vorbereitet hast. Und darum bitte ich dich um die Fülle deines Heiligen Geistes. Gießt du jetzt deinen Heiligen Geist aus. Herr, den hast du für jeden einzelnen deiner Kinder hier, damit wir fest gegründet werden in dir. Dass wir ein aktiver, lebendiger Leib sein dürfen. Und dass wir gewurzelt sind, dass wir aufgebaut sind, dass wir gefestigt sind, so wie du es schreibst. Danke, Jesus. Wir haben noch ein paar Momente, wo du jetzt vor Jesus stehst und ihm einfach ganz persönlich nochmal antwortest. Ich möchte dich jetzt schon einladen, auch nachher Gebet in Anspruch zu nehmen. Das ist auch ein Parakaleo, wo du an die Seite gerufen wirst. Oder vielleicht einen Termin auszumachen für ein Gespräch, für Seelsorge. Oder vielleicht die Entscheidung zu treffen, in den Hauskreis zu gehen, Teil der Gemeinde zu werden, Teil der Ekklesia, der herausgerufen zu werden und nicht weiter in der Diaspora zu sein. Und du darfst so ein Teil sein an seinem Leib. ein paar Sekunden der Stille und dann wollen wir nochmal Jesus anbeten mit zwei Liedern.